SRF 1.
Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Gute Nachricht für arbeitstätige Eltern.
Wir haben einige Lücken anerkannt und wir wollen eine Maßnahme entwickeln, um diese Lücken zu schließen.
Bundesrat Berse will Kitas, Tagesschulen oder Mittagstische mitfinanzieren mit 100 Millionen Franken. Noch steht die jahrtausendealte syrische Stadt Palmyra mit ihrer Prunkstraße, die der Archäologe bestens kennt.
Eine über anderthalb Kilometer lange gepflasterten Straße mit Säulen rechts und links und den ganzen öffentlichen Gebäuden von Tempeln über Bäder und Theater und alles in einem wunderbar erhaltenen Zustand.
Doch die Terrormilizen des IS bedrohen die antike Oasenstadt. Wir fragen, ist Palmyra noch zu retten? Und verratene Geheimnisse, bezahlte Reisen. Was dürfen Schweizer Parlamentarier und was sicher nicht? Nach der Kasachstan-Affäre diskutieren wir im Tagesgespräch mit Altnationalrat Hans-Jürg Fehr, SP, und Altständerat Bruno Frick, CVP, um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Der Vater an der Arbeit, die Mutter am Herd, mit einem wachsamen Auge auf die spielenden Kinder. Das gibt es zwar noch in der Schweiz, aber längst nicht nur. Immer mehr Frauen gehen auch arbeiten. Und der Bundesrat unterstützt dieses Modell. Er will das Nebeneinander von Beruf und Familie fördern und in die familienexterne Kinderbetreuung investieren. Geraldine Eicher.
Mit 100 Millionen Franken will der Bundesrat in den nächsten 8 Jahren bei der außerfamiliären Kinderbetreuung Lücken füllen, etwa bei der Betreuung während der Schulferien. Und er packt ein spezielles Problem an, die Tarife. Für einige Eltern rentiere es nicht zu arbeiten, weiß Bundesrat Alain Berset.
Sehr oft sind die Tarife ziemlich hoch für gewisse Eltern. Es hilft nicht, diese Wille zu haben, nur zu arbeiten. Und wir wollen da auch die Kantone unterstützen, diejenigen Kantone, die Projekte haben, um diese Tarife zu reduzieren.
Diese Maßnahmen ergänzen die Laufenden, die zum Ziel haben, die Zahl der Betreuungsplätze zu erhöhen. Da wurde einiges erreicht. In 12 Jahren wurden für rund 300 Millionen Franken 48.000 neue Plätze geschaffen. Die neu geplante Förderung stützt Familien indirekt, hilft aber nur jenen, die Kinder außerfamiliär betreuen lassen. Ja, räumt Alain Berset ein.
Wir haben einfach sehr, sehr pragmatisch gewählt, der Weg, der sehr rasch etwas wirklich bringt. Konkret für die Familien, um die Vereinbarkeit, Familien und Arbeit besser machen zu können. Und auch, was die Benutzung des Inlandspotenzials, Fachkräfte betrifft.
Zahlreiche andere Maßnahmen hat der Bundesrat geprüft, aber verworfen. Er will beispielsweise keinen Systemwechsel in der Besteuerung. Er will nicht anstelle von Steuerabzügen, wie sie heute gemacht werden können, Steuergutschriften für Familien einführen, sodass in Franken jede Familie gleich viel erhalten würde. Ein solcher Wechsel sei sehr komplex und umstritten, begründet Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf.
Technisch aufwendig, administrativ aufwendig, braucht eine Verfassungsgrundlage und würde auch dazu führen, dass der obere Mittelstand etwas mehr belastet würde, wenn man es kostenneutral machen würde. Das ist eine Diskussion, letztlich eine politische Wertung.
Die SP zielt mit einer auf Eis gelegten Initiative genau in diese Richtung. Die Idee könnte also weiter in Diskussion bleiben. Genauso wie ein anderer Vorschlag, den der Bundesrat nicht weiter verfolgt. Er will Unternehmen nicht dazu zwingen, dass sie Eltern eine Pensenreduktion am Arbeitsplatz gewähren.
Geraldine Eicher. Und was von dieser bundesrätlichen Strategie zu halten ist und wer davon profitiert, das besprechen wir gleich nach den weiteren Nachrichten. Bitte, Kevin Kahanes.
Der Bund will das Truppenlager Glaubenberg in Sarnen im Kanton Obwalden als Bundesasylzentrum nutzen. Ab Mitte 2016 sollen dort während 3er Jahre bis zu 240 Asylsuchende untergebracht werden, wie die Gemeinde Sarnen mitteilt. Parallel dazu solle die Anlage weiterhin auch militärisch genutzt werden. Seit der Asylgesetzabstimmung vom Juni 2013 kann der Bund solche Asylzentren auch ohne Zustimmung der Standortgemeinde betreiben. In der Schweiz sind Produkte aus fairem Handel gefragt. Letztes Jahr stieg der Absatz auf 467 Millionen Franken. Das sind 7,5% mehr als 2013. Besonders stark legte der Absatz von Kakao aus fairem Handel zu – um 30%, wie die Stiftung Max Havela schreibt. Insgesamt werden in der Schweiz über 2200 Fairtrade-Produkte angeboten. Dabei handelt es sich vor allem um Lebensmittel und um Blumen. Seit Ende letzten Jahres ist zudem Gold aus fairem Handel erhältlich. Kämpfer der Terrororganisation IS sind in die antiken Ruinen der syrischen Stadt Palmyra vorgerückt. Zuvor hatten die IS-Kämpfer die strategisch wichtige Stadt vollkommen unter ihre Kontrolle gebracht. Das berichteten die oppositionelle syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und Aktivisten. Die Ruinen Palmyras, die am südwestlichen Stadtrand liegen, werden von der UNESCO als bedrohte Weltkulturstätte eingestuft. Die Deutsche Bahn arbeitet mit Hochdruck daran, zum normalen Fahrplan zurückzukehren. Dies, nachdem sie sich am Morgen mit der Gewerkschaft GDL auf ein Ende des Streiks der Lokführer einigen konnte. Der Konflikt soll nun mit einem Schlichtungsverfahren beendet werden. Die GDL berief den thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow als Schlichter. Für die Deutsche Bahn ist es der ehemalige brandenburgische Regierungschef Matthias Platzeck. Das Schlichtungsverfahren soll in einer Woche beginnen und 3 Wochen dauern. Streiks solle es in dieser Zeit keine geben. Schweizer Hotels müssen in diesem Jahr Einbußen in Kauf nehmen. Die Zahl der Übernachtungen wird um 0,6% zurückgehen, wenn man den Voraussagen der Konjunkturforscher der ETH Zürich glaubt. Grund für den Rückgang sei der starke Franken. Pessimistisch bleiben auch die Hoteliers selber. In einer Umfrage des Branchenverbandes sagt die Hälfte der Schweizer Betriebe, die angelaufene Sommersaison sei schlechter als im letzten Jahr. Bessere Aussichten gibt es für das kommende Jahr 2016. Die Konjunkturforscher rechnen dann mit einem Anstieg der Hotelübernachtungen um 0,8%. Der grüne Luzerner Nationalrat Louis Schelbert soll in den Ständerat wechseln. Der Parteivorstand der Grünen schlägt den 62-Jährigen für die Wahlen vom Herbst zur Nomination vor, wie die Partei mitteilt. Während im Kanton Luzern CVP-Ständerat Konrad Graber wieder antritt, kandidiert der Freisinnige Schorsch Theiler nicht mehr. Bereits haben 4 Parteien ihre Kandidaten nominiert. Das Wetter. Am Alpennordhang und in Graubünden bleibt es bis morgen stark bewölkt und zeitweise gibt es Niederschlag. Im Flachland regnet es nur noch heute ab und zu. Im Westen ist es zum Teil sonnig, es geht eine mäßige Bise bei 15 Grad. Im Süden gibt es heute da und dort Gewitter, morgen scheint mit Nordwind zeitweise die Sonne bei 21 Grad.
SRF Verkehrsinfo von 12 Uhr. 38 in der Region Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen Mägenwil und der Verzweigung Bierfeld. Stockender Verkehr nach einem Unfall. Der Bundesrat will also mehr Geld für Betreuungsplätze geben. Sonst verzichtet er aber auf weitere Massnahmen in der Familienpolitik. Und das, obwohl verschiedenste Vorschläge auf dem Tisch liegen. Geraldine Eicher im Bundeshaus. Weshalb beschränkt sich der Bundesrat auf diese eine Massnahme?
Das tut er aus realpolitischen Überlegungen. Maßnahmen in diesem Bereich haben nachweislich etwas gebracht in der Vergangenheit. Die 100 Millionen Franken heute, die tönen zwar nicht nach sehr viel, aber es ist immerhin ein Drittel dessen, was der Bund in den letzten 12 Jahren für die Förderung von Krippen, von Tagesschulen oder auch von Horten bewilligt hat. Und das half gegen 50.000 neue Betreuungsplätze zu schaffen.
Der Bundesrat will die Betreuung billiger machen. Wie groß ist eigentlich dieses Problem der hohen Kosten?
Das Problem gibt es tatsächlich, einen Effekt, nämlich den Effekt, dass ein Elternpaar finanziell nichts davon hat, wenn beide arbeiten, weil der zweite Lohn einfach in den Kassen der Kinderbetreuungseinrichtung oder der Steuerbehörde verschwindet. Je nach Einkommenssituation lohnt es sich für einen zweiten Elternteil ab einem Pensum von mehr als 40% eben nicht mehr zu arbeiten. Aber je nach Einkommen, Gemeinde und Tarifgestaltung ist das unterschiedlich und da stellen sich politisch bei dieser vom Bundesrat beschlossenen Maßnahme 2 Fragen. Einerseits, ist es tatsächlich Aufgabe des Bundes, in die Tarifgestaltung einzugreifen, oder ist es nicht vielmehr Aufgabe der Kantone und Gemeinden, das zu regeln? Und andererseits, wie viel hilft es wirklich, wenn die Tarife mit der Bundeshilfe pro Kind dann um ein paar Franken sinken? Und Antworten darauf muss der Bundesrat noch geben.
Zwei ganz grundsätzliche Fragen. Jetzt unter diesen Voraussetzungen, ist denn dieses zusätzliche Geld für die Kinderbetreuung überhaupt mehrheitsfähig?
Es ist sicher nicht unrealistisch. Bei der Finanzierung von neuen Betreuungsplätzen hat sich das Parlament ja konstruktiv gezeigt in der Vergangenheit. Aber solche Entscheide sind dann auch immer abhängig von der jeweiligen finanziellen Situation des Bundes. Je röter die Zahlen, wir wissen es, umso größer allenfalls der Widerstand.
Zum Schluss noch kurz. Andere Massnahmen will der Bundesrat nicht umsetzen, obwohl sie in der Verwaltung bereits gelten. Zum Beispiel die Möglichkeit von Eltern, Arbeitspensen zu reduzieren. Weshalb eigentlich diese Zurückhaltung?
Weil es praktisch bei allen anderen vorgeschlagenen Massnahmen eine Reihe von Negativpunkten gibt. Sie sind entweder nicht verfassungskonform, verstoßen gegen den Föderalismus oder bringen auch sehr viel Aufwand und wenig Nutzen. Bei den Arbeitspensen etwa, da ist nicht klar, ob dann nur Mütter ihr Pensum reduzieren, was so eine fast diskriminierende Wirkung hätte. All diese Punkte sind eben politisch angreifbar und das macht Mehrheiten unwahrscheinlich im Bundeshaus. Der Bundesrat begeht also, wie er selber sagt, einen pragmatischen Weg, den Weg der Realpolitik. Und beim Stichwort Notwendigkeit ist auch noch anzufügen, in den letzten 3 Jahren gab es 3 Volksabstimmungen, alle mit dem Ziel, Familien zu fördern. Aber ob die Idee nun vom Parlament, von der CVP oder von der SVP kam, das Volk selber sagte immer Nein. Und das zeigt doch auch, einfache Lösungen gibt es in der Familienpolitik nicht. Und das Volk glaubt auch nicht an die Wunderwirkung von einfachen Rezepten.
Danke ins Bundeshaus, danke Geraldine Eicher. Und das servieren wir Ihnen bis 13 Uhr. Antike Städte wie Palmyra retten. Selbst in der Schweiz kann man etwas tun, sagt der Archäologe. Russland beruhigen, aber in sein Einflussgebiet eindringen. Die heikle Strategie der EU. Und der Mann, der die Erbschaftssteuer erfand.
Ich habe überhaupt nichts gegen Reichtum, wenn er selbst erarbeitet ist.
Ein Porträt. Mitten in der syrischen Wüste, am Rande einer Datteloase, steht seit Jahrtausenden die Stadt Palmyra, Heimat von Persern, Griechen, Römern, eine Großstadt schon in der Antike, faszinierend und gut erhalten bis heute. Seit dem heutigen Tag ist diese antike Stadt in den Händen der Terrormiliz IS. Frage an den Archäologieprofessor der Universität Bern, Mirko Novak. Sie sagten kürzlich, nicht auszudenken, was passiert, wenn der IS Palmyra erobert. Jetzt ist das geschehen. Was befürchten Sie für die antike Stadt?
Es ist zu befürchten, dass der IS die Ruinenstädte als Faustpfand benutzt, um mit öffentlich zelebrierten Zerstörungen eine Propaganda zu starten, ganz ähnlich der, die sie bereits im Irak an verschiedenen Fundstätten durchgeführt hat. Und zusätzlich die Ruinenstädte für groß angelegte Raubgrabungen missbraucht, um über den Verkauf dieser Kulturgüter Einkommen zu gewährleisten.
Die syrische Antikenbehörde sagt, man habe gestern noch Hunderte von Statuen weggeschafft, also quasi um sie zu retten. Für wie glaubhaft halten Sie das?
Es ist schon glaubhaft. Indessen ist es letztendlich nur ein kleiner Bruchteil dessen, was man wirklich dort vor Ort eben belässt. Und also man kann im Prinzip eigentlich nicht die Kulturgüter sinnvoll evakuieren.
Sie haben es schon angetönt vorhin, in Ninive und Nimrud, 2 anderen antiken Städten, haben die Terrormilizen bereits gewütet und zum Teil Mauern geschleift, Tempel gesprengt. Ist diesbezüglich Palmyra etwas besser gesichert?
Nein, eigentlich nicht. In dem Moment, wo die Terrormiliz dort wirklich die absolute Kontrolle hat, können die natürlich dort verfahren, wie sie wollen. Gegen große Bulldozer sind diese Bauwerke natürlich auch nicht gesichert.
Das eine ist der IS, der alles Kulturelle zerstört, aus propagandistischen Gründen. Das andere sind die Raubgrabungen, die Sie angesprochen haben. Wie gefährdet ist Palmyra von der Seite? Also gibt es da überhaupt noch etwas im Wüstensand, das man rausholen kann?
Sie müssen sich ja vorstellen, dass diese Ruinenstadt über Jahrtausende besiedelt war und dort eben auch immer sehr viele Leute gelebt haben. Das ist nur ein Bruchteil bislang archäologisch untersucht worden. Da wird dann eben munter weiter gegraben werden. Davon kann man mit Sicherheit ausgehen, unabhängig von der Frage, wer im Moment dort die Kontrolle hat.
Das heißt, Sie sagen, es wäre möglicherweise nicht nur der IS, sondern auch lokale, vielleicht organisierte Banden, die ohne archäologische Kenntnis dort, ich sage jetzt, buddeln und dabei auch Unschätzbares zerstören.
Klar, Sie müssen das Ganze auf verschiedenen Ebenen betrachten. Auf der einen Seite die lokale Bevölkerung, die ja jetzt ihrer Lebensgrundlage teilweise beraubt ist. Der bleibt faktisch nichts anderes übrig, als diese Raubgrabung durchzuführen, um irgendwo noch Einkünfte für ihren Lebensunterhalt zu gewinnen. Das andere aber ist eben der organisierte Handel. Denn die Leute vor Ort, die sind natürlich nicht in der Lage, diese Objekte ins Ausland zu bringen und dort zu verkaufen. Sie verkaufen sie an lokale kriminelle Banden, die dieses Netzwerk aufgebaut haben, die diese Objekte dann eben außer Landes bringen und letztendlich dann bis in den Kunsthandel nach Europa, Ostasien oder Nordamerika schaffen.
Wäre es in dieser Situation nicht sinnvoll, wenn sich jetzt beispielsweise Museen aus aller Welt um die Objekte aus solchen Raubgrabungen aktiv bemühen würden?
Auf der einen Seite haben Sie recht, es wäre natürlich eine Möglichkeit, die Sachen zu schützen. Allerdings sind die ja Eigentum der Länder, aus denen sie stammen. Das heißt, die Museen werden ja dann verpflichtet, in dem Moment, wo die Situation sich dort wieder stabilisiert hat, die Objekte zurückzugeben. Und wer erstattet ihnen dann die Ausgaben? Nicht? Und das andere ist, dass man in dem Moment, wo man die Objekte kauft, natürlich auch ganz aktiv den Schmuggel und Handel mit diesen Objekten ja unterstützt.
Das heißt, die Welt muss jetzt möglicherweise tatenlos zusehen, wie Kunstwerke, Jahrtausende alte, zerstört werden und niemand kann etwas tun.
Nun, wenn man jetzt nicht die politische Konsequenz ergreift und eben militärisch aktiv wird seitens der Weltgemeinschaft in diesen Regionen, dann ist man natürlich eben reduziert auf weniges, was man tatsächlich dazu beitragen kann, diese Kulturgüter zu schützen. Eine Möglichkeit ist es eben sehr aktiv und sehr konsequent gegen den Handel mit diesen Gütern vorzugehen. Denn letztendlich gibt es dazu ja die rechtlichen Handhaben. Der Handel ist ja illegal. Da profitieren natürlich die Banden davon, dass sie international operieren und die meisten Staaten aber eben nur über nationale Polizeien verfügen, sodass dieser Handel dann eben in einem ganz klaren Vorteil ist.
Sagt Mirko Nowak, Archäologieprofessor an der Universität Bern im Rendezvous. Die EU will Russland nicht weiter verärgern, sagt sie. Gleichzeitig versucht sie, ihren Einflussbereich auszudehnen und macht den Ländern Osteuropas und des Kaukasus schöne Augen. Heute und morgen geht es um konkrete Annäherungsversuche am Ostpartnerschaftsgipfel in Riga. Bis jetzt hat sich die EU bei dieser Annäherung aber nicht besonders geschickt verhalten. Das zeigt der Bericht von EU-Korrespondent Oliver Washington.
Beginnen wir mit dem Verhältnis der beiden Partner, der EU auf der einen Seite, den Ländern Osteuropas und des Kaukasus auf der anderen Seite. In diesem Verhältnis sei klar, wer das Sagen habe, so Tobias Schumacher, Professor für EU-Nachbarschaftspolitik am College of Europe in Warschau.
Die Europäische Union ist eindeutig derjenige Akteur, der diesen Nachbarschaftsstaaten die Agenda sozusagen vorgibt, der den Takt vorgibt, der die Geschwindigkeit bestimmt und der auch die Reichweite der Kooperationsangebote definiert.
Konkret bietet die EU den Partnerländern sogenannte Assoziierungsabkommen an und eine weitgehende Liberalisierung des Handels, also den Abbau von Zöllen beispielsweise. Die Partnerländer müssen dafür das gesamte europäische Recht übernehmen, das für diese Bereiche relevant ist, und sie müssen Reformen durchführen, die Korruption etwa bekämpfen oder auch eine unabhängige Justiz aufbauen.
Und das hat in der Vergangenheit immer wieder zu Friktionen geführt und hat natürlich auch diesen Eindruck bestärkt, dass wir es in der osteuropäischen Nachbarschaft letztendlich mit reinen Erfüllungsgehilfen, mit Empfängerländern zu tun haben, die nicht wirklich ein Mitspracherecht bei der Ausgestaltung der östlichen Partnerschaft haben.
Bis jetzt hat die EU mit Moldawien, der Ukraine und Georgien solche Assoziierungsabkommen abgeschlossen. Doch neben diesem asymmetrischen Machtverhältnis gibt es mit diesen Abkommen auch weitere Probleme. Die EU möchte diese Länder zwar wirtschaftlich und politisch enger an sich binden, aber was langfristig für diese Länder herausschaue, sei unklar.
Es fehlt die langfristige Perspektive. Mit anderen Worten, warum begibt sich überhaupt ein osteuropäisches Nachbarland auf diese Reise, auf diesen Pfad der kostspieligen und langwierigen Internalisierung sozusagen EU-europäischen Rechts, obwohl am Ende des Tages gar nicht absehbar ist, ob Moldawien, die Ukraine oder auch Georgien und die anderen tatsächlich vielleicht jemals in die Europäische Union aufgenommen werden.
Deshalb sei in diesen Ländern auch eine gewisse Frustration spürbar und kämen die Reformen nur zögerlich voran. Komme hinzu, dass die Reformen und auch die Liberalisierungen den Partnerländern erst langfristig etwas brächten, diese Länder aber aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit kurzfristig Verbesserungen bräuchten. Deshalb und weil Russland auf der anderen Seite Gegendruck auf diese Länder erzeuge, entwickle sich die Ostpartnerschaft nur schleppend. Armenien oder auch Aserbaidschan beispielsweise verzichten explizit auf solche Assoziierungsabkommen. Gerade mit Blick auf Russland konstatiert Michael Lee, der frühere Direktor der EU-Generaldirektion für Erweiterung, weitere Fehler auf Seiten der EU. Sie habe nicht im Voraus überlegt, wie diese Politik in Russland ankommen könnte.
There was no serious discussion of how this would appear in a wider strategic context.
Und auch wenn sie den eigenen Einfluss ausdehnen wolle, so habe die EU in der Vergangenheit nie darauf hingewiesen, dass Assoziierungsabkommen mit der EU verträglich seien mit Freihandelsabkommen mit Russland und also nicht gegen Russland gerichtet seien. Das mache sie erst jetzt.
We failed to explain that DCFTAs with Ukraine and the others were compatible with their free trade agreement with Russia.
Was also ist vom heutigen Gipfel zu erwarten? Einen Ausblick auf baldige EU-Mitgliedschaft dieser Länder ist ausgeschlossen. Die EU kämpft zurzeit mit zu großen eigenen Problemen, mit der Wirtschaftskrise, der Flüchtlingskrise oder auch der Griechenlandkrise. Da ist die Bereitschaft, neue Länder aufzunehmen, gleich null. Stattdessen werden die Staats- und Regierungschefs der EU vor allem betonen, dass ihnen trotz allem viel an der Ostpartnerschaft gelegen ist.
Das Bundesgericht hat vor wenigen Minuten entschieden, die Schweiz ist nicht bereit, ein US-Urteil anzuerkennen. Dieses sagte, dass zwei Schweizer Väter eines Buben seien, den eine Leihmutter geboren hatte. Allerdings wird der leibliche Vater anerkannt. Damit erreicht das schwule Elternpaar doch einen Teilsieg vor Bundesgericht. Das Urteil war unter den Richtern offenbar umstritten. Sie entschieden mit 3-2 Stimmen. Frage an unseren Bundesgerichtskorrespondenten Sascha Buchbinder in Lausanne. Wie begründet das Bundesgericht dieses Urteil?
Ja, im Wesentlichen hat das Gericht das Kindeswohl gegen den Ordre public abgewägt. Das heißt, einfacher ausgedrückt, die Richter sind zum Schluss gekommen, die Bundesverfassung verbietet die Leihmutterschaft in der Schweiz. Und dieses US-Urteil verstößt in unerträglicher Weise gegen Schweizer Recht. Das Kindeswohl musste in diesem Sinn ein Stück weit zurücktreten, weil die Richter wollten nicht einen Freipass für homosexuelle Paare, dass sie einfach das Schweizer Recht beliebig umgehen könnten, indem sie im Ausland Fakten schaffen, die dann die Schweiz akzeptieren muss.
Und was bedeutet dieses Urteil jetzt konkret für das betroffene Paar und das Kind?
Ja, das Paar hat einen wichtigen Teilsieg errungen, weil die Richter nämlich das Kindeswohl doch so hoch werteten, dass sie sagten, in Ordnung, der leibliche Vater, der Samenspender, der wird als Vater anerkannt. Das bedeutet in der Konsequenz, das Kind kann in der Schweiz bleiben, das Kind kann bei seinen beiden Vätern in Anführungszeichen bleiben. Einfach der eine Vater wird nicht als Vater anerkannt. Allerdings ist das Adoptionsrecht ja in der Schweiz gerade in Überarbeitung. Gut möglich, dass er in einigen Jahren dann seinen Sohn doch noch als seinen Sohn adoptieren könnte.
Inwiefern hat jetzt dieses Urteil Signalwirkung, sei es jetzt zum Beispiel für Leihmutterschaften oder sei es für homosexuelle Paare, die Kinder möchten?
Ja, die Signalwirkung ist sehr beschränkt. Man kann es salopp zusammenfassen, indem man sagt, alles bleibt weiterhin unklar. Also es war ein sehr, sehr knapper Entscheid. Die ganz genauen Umstände wurden wirklich ganz genau betrachtet. Also wenn beispielsweise dieses Paar nicht einfach ein Schweizer Paar gewesen wäre, das eigens in die USA gereist ist, um bei einer Leihmutter sich den Kindeswunsch zu erfüllen, sondern wenn das ein Paar gewesen wäre, das eine Zeit lang in den USA gelebt hätte, dann wäre das Urteil anders ausgefallen. Also es kommt da wirklich ganz, ganz stark auf die konkreten Umstände an und es ist sehr vieles in diesem Bereich im Fluss und die Richter haben mehrfach betont, dass wirklich das Schweizer Recht der Entwicklung faktisch der gesellschaftlichen und der medizinischen Entwicklung hinterherhinkt.
Danke für diese Einschätzung, Sascha Buchbinder vom Bundesgericht in Lausanne. Rendezvous, es ist gleich 5:05. Hans Kissling hat es auf die Reichen abgesehen, oder genauer gesagt, auf das Geld der Millionäre. Kissling ist einer der Väter der Erbschaftssteuerinitiative, die Erbschaften über 2 Millionen Franken mit 20% besteuern will. Am 14. Juni stimmen wir ja darüber ab. Der ehemalige Statistikchef des Kantons Zürich könnte eigentlich seine Pension genießen. Aber seit Jahren kämpft er für mehr Gleichheit in der Schweiz. Was treibt das SP-Mitglied an? Christian von Burg hat Hans Kissling besucht in Zürich-Wittikon, hoch über dem Zürichsee.
Hans Kissling liebt den Blues, die Musik der unterdrückten schwarzen Amerikaner. Kissling ist ein hagerer, großgewachsener Mann, kurzes, graues Haar, Altersflecken, ein bedachter Gesprächspartner. Er sitzt zu Hause in seinem Büro unter einem Dachfenster und liefert per Mail im Viertelstundentakt Zahlen für den Abstimmungskampf. Zum Beispiel Zahlen, um die Kaufkraft der Erben eines Milliardärs aus Rapperswil-Jona zu illustrieren. Es geht um ein Erbe von 25 Milliarden Franken.
Mit diesem Geld könnten die Nachkommen, ich habe das ausgerechnet, sämtliche Einfamilienhäuser und Wohnungen im Kanton Schaffhausen kaufen.
Immerhin 10'000 Einfamilienhäuser und 30'000 Wohnungen sind das. So werde Macht vererbt, sagt Kissling. Und das sei das Zeichen eines Feudalstaates und gehöre nicht in eine Demokratie. Er steht auf, geht durch seine geräumige Dachwohnung auf den Balkon. Von dort sieht er auf die Albiskette. Es gehe ihm finanziell gut, sagt der 71-jährige Kissling. Wäre er auch betroffen von der neuen Steuer?
Ich habe nicht so viel Vermögen, dass mein Nachkomme Angst haben müsste.
Angst vor einer 20-prozentigen Steuerrechnung würde seine Erbschaftssteuerinitiative angenommen. Betroffen wäre, wer mehr als 2 Millionen erbt. Und das sind einige hier über dem Zürichsee. Auch einige ehemalige Schulkollegen von Kissling. Er selber stammt aus einfachen Verhältnissen und hat erst am Gymnasium realisiert, wie groß die Vermögensunterschiede sind. Zu Besuch bei Schulkollegen.
Die hatten zum Beispiel eine Küche, die war so groß wie unsere ganze Wohnung, wo ich aufgewachsen bin.
Kissling will umverteilen. Kissling ist einfaches Mitglied der SP. Ist er ein Marxist?
Nein, ich finde Marktwirtschaft eigentlich eine sehr gute Sache. Ich bin einfach dafür, dass die hohen Einkommen durch eigene Leistungen produziert werden und nicht durch vererbte Vermögen.
Kissling versteht sich als Liberalen. Leistung müsse sich lohnen. Der studierte Ökonom hat sich als Statistikchef des Kantons Zürich immer darüber gewundert, dass die von seinem Amt ausgewiesenen extremen Vermögensunterschiede in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wurden. 2% der Bevölkerung besitzen so viel wie die übrigen 98%. Deshalb hat er nach der Pension ein Buch darüber geschrieben. Die EVP kam auf ihn zu und zusammen mit der SP und den Grünen hat er dann die Initiative verfasst. Kissling geht wieder hinein in sein Büro. An der Wand hängen Familienfotos, auf dem Tisch liegen Flyer für die Abstimmung und eine Schrift der wirtschaftsnahen Denkfabrik Avenir Suisse. Sie wirft den Initianten vor, die Vermögensunterschiede zu übertreiben. Die Altersvorsorgegelder und die unterbewerteten Immobilien zum Beispiel seien in den offiziellen Zahlen zu wenig berücksichtigt. Stimmt, sagt Statistiker Kissling, aber er kommt zum gegenteiligen Schluss. Denn die Reichen hätten durchschnittlich mehr Pensionskassengelder und mehr unterbewertete Liegenschaften.
Wenn man dieses Vermögen hineinnehmen würde in die Statistik, dann würde die Vermögensverteilung wahrscheinlich eher noch ungleicher werden, als sie jetzt ausgewiesen wird.
Kissling ist sich seiner Zahlen sicher. Die Behörden, die Wirtschaftsmedien, die Banken, alle hätten die Vermögensunterschiede unter die Lupe genommen. Alle kommen zu unterschiedlichen, aber alle zu sehr großen Vermögensunterschieden. Und was sagen seine reichen Schulkollegen von einst zu seiner Initiative? Außer einem seien erstaunlicherweise alle dafür, behauptet Kissling.
Die sagen auch, ja, ich bin bereit, etwas dafür zu zahlen, damit es in diesem Land etwas mehr Gleichheit gibt.
der nächste Termin ruft. Kissling wird noch an einer Podiumsdiskussion auftreten und bis spät in die Nacht weiterarbeiten. Ob sich sein Einsatz für mehr Gleichheit auszahlt, das wird sich zeigen. Die Umfragen lassen aber erahnen, dass der Blues auch am Abstimmungssonntag in 3,5 Wochen die passende Musik für ihn sein wird.
Christian von Bock und weitere Entscheidungshilfen zur Erbschaftssteuerinitiative finden Sie bei uns im Netz auf srf.ch/news. Es ist eins, im ersten und vierten ist es Zeit fürs Tagesgespräch zur Kasachstan-Affäre mit 2 Altparlamentariern. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Kevin Kahanes.
2 homosexuelle Männer können in der Schweiz nicht gemeinsam als Eltern ins Zivilstandsregister eingetragen werden. Das hat das Bundesgericht entschieden. In dem Fall ging es um 2 Männer, die sich ihren Kinderwunsch in den USA erfüllt hatten, mit Hilfe einer Leihmutter. Die Kinderbetreuung in der Schweiz soll ausgebaut werden. Der Bund will Betreuungsangebote von Kantonen, Gemeinden und Arbeitgebern weiter fördern, mit zusätzlichen 100 Millionen Franken. In Syrien sind Kämpfer der Terrororganisation IS in die antiken Ruinen der Stadt Palmyra vorgerückt. Die UNESCO befürchtet, dass die Islamisten das Weltkulturerbe zerstören könnten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.